ist der Sonntag Judika, schaffe mir Recht, Gott. Das ist das Thema dieses Sonntags. Und der Predigtext oder ein Predigtext für diesen Sonntag steht in Markus 10, 32 bis 45. Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und den Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Und die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten, und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, es ist wohl nachvollziehbar, dass Jakobus und Johannes wissen wollen, wo ihr Platz in der himmlischen Herrlichkeit ist. Und dass sie darum Jesus mit diesem besonderen Wunsch begegnen. Aber es erscheint uns heute nahezu unanständig, dass sie geradeaus nach den besten Plätzen am Kabinettstisch ihres Meisters fragen. Petrus, er hatte ja zuvor eine ähnliche Frage, die war ein wenig zurückhaltender gestellt. In Markus 10, 28, da fragt Petrus: Siehe, Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachfolgt, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Erst Petrus, er ist wohl der Sprecher für den Kreis der Jünger, und nun die Zebedäus-Söhne, die exklusiv nur für sich, und wahrscheinlich sind die beiden Cousins von Jesus in den Passionsgeschichten am Kreuz, da ergibt sich Bibelstellen die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter von dem Jakobus und dem Johannes, die Mutter Salome, eine Schwester von Maria, der Mutter Jesu war. Die Bitte dieser beiden Jünger ist konkret. Gewähre uns, dass wir zu deiner Rechten und deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Vielleicht hat Jesus mit seiner Antwort, die er dem Petrus gegeben hat, die beiden auf die Idee gebracht, nach dem Stühlen am Kabinettstisch Jesu zu fragen. Jesus antwortet ja dem Petrus, ihr werdet sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und so denken sie vielleicht, als enge Verwandte von Jesus haben sie ein besonderes Anrecht auf die Ehrenplätze. Die beiden, sie sind nicht so bescheiden wie ein Gottesdienstbesucher unserer Zeit, der einmal sagte, mir reicht es, wenn ich im Himmel mal den Hof kehren darf. Ich habe nach einem Gottesdienst mehr oder weniger zufällig ein Gespräch von zwei Damen um die 60 gehört. Da ich jetzt schon bald 70 bin, werde ich das nicht älter machen, als sie sind. Also es waren zwei treue, langjährige Gemeindeglieder. Und nach dem Gottesdienst sagt die eine zu der anderen, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Ich singe im Chor mit und gebe regelmäßig meinen Beitrag für die Gemeinde. Für einen Platz im Himmel wird es reichen. Ich bin auch mit einem Platz hinter einer Säule zufrieden. Was erwarten wir von der Ewigkeit? Die beiden Jünger, sie wollten die besten Plätze. Sie sind nicht so bescheiden, wie wir es vielleicht sind. Aber als die anderen Jünger, die 10 davon hörten, wurden sie unwillig. So steht in der Bibel, wir würden vielleicht sagen, sie sind richtig sauer auf die beiden geworden. Und Jesus, er redet gerade von seinem Leiden, er redet von seinem Sterben, er redet von der Auferstehung. Und die beiden haben nichts Besseres zu tun, als mit Jesus über die besten Plätze in seinem Reich zu verhandeln. Dass dies vielleicht den anderen zu weit gegangen ist, das kann man vielleicht irgendwie gut verstehen. Jetzt kommen wir zum Thema meiner Predigt. Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass Jesus so verständnisvoll mit den Jüngern umgeht. Man könnte vielleicht erwarten, dass er sie jetzt vor versammelter Mannschaft rund macht oder dass er sie tadelt wegen einer unmöglichen Frage. Nein, er nimmt seine Jünger ernst. Ich finde das sehr erstaunlich, was mich zu der Überschrift für die Predigt mit 4 Punkten gebracht hat. Allerhand Erstaunliches. Welch ein Vertrauen, welche Leidenschaft, welch eine Revolution, welch ein Herr. Welch ein Vertrauen. Ich würde gerne Petrus, Jakobus, Johannes und die anderen Jünger fragen, was sie bewogen hat, dass sie so wenig sensibel auf die Leidensankündigung ihres Meisters reagiert haben. Jesus spricht von seinem Tod, die zwei Jünger sprechen von Ehrenplätzen in der Herrlichkeit Gottes. Ich habe mir überlegt, vielleicht würden mich die Jünger verständnislos ansehen und zurückfragen, was erwartest du eigentlich von deinem Herrn Jesus Christus? Jesus geht, so mein Eindruck, sehr verständnisvoll mit den beiden Jüngern um. Und es spricht aus sehr viel Vertrauen aus der Frage der Jünger. Sie haben die Herrlichkeit Gottes vor Augen. Dort können und werden sie mit ihrem Meister sein. Welch ein Vertrauen. Sie erwarten was von Jesus. Darin sind sie uns Vorbild. Und worauf gründet dieses Vertrauen? Sie haben viel mit ihrem Meister, mit Jesus erlebt. Wir können jetzt anfangen, die verschiedenen Geschichten erzählen. Er hat Kranke geheilt. Da ist der Bartimäus, der da an der Straße sitzt und ruft, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus, er hat ihn geheilt. Das sind die 10 Aussätzigen, die zu Jesus kommen und Jesus sie gesund macht. Und das ist die wundersame Geschichte von den 5000 Menschen, vielleicht waren es noch mehr, die mit 5 Broten und 2 Fischen satt geworden sind. Und dann meine Lieblingsgeschichte, die Hochzeit zu Kana. Sie wird diesen Jüngern unvergessen bleiben. Sie haben Jesus in seiner Kraft und in seiner Herrlichkeit, in seiner Stärke erlebt. Oder der gestorbene Lazarus, der wird nach 2 Tagen wieder lebendig. Und wenn ich mir überlege, wer diese Macht hat, das war vielleicht auch die Überlegung der Jünger, wer diese Macht hat, der hat auch einen wertvollen Platz in seinem Reich für sie, für uns bereit. Was erwarte ich von Jesus? Zweiter Gedanke, welche Leidensbereitschaft? Wenn ich lese, ja, Herr, wir sind bereit zu leiden. Kelch und Taufe sind Bilder für Leiden und Tod. Wenn ich nun lese, dass Jakobus und Johannes ohne zu zucken sagen, dass sie bereit sind, Leiden auf sich zu nehmen, löst das zunächst einen gewissen Abwehrmechanismus bei mir aus. Nein, das ist nichts für mich. Und es stellt sich mir die Frage, nehmen die beiden den Mund nicht zu voll? Jakobus war wohl nach Stephanus der zweite Jünger, der hingerichtet wurde, weil er fest zu Jesus gestanden hat. Und Johannes, er wurde auf die Insel Patmos verbannt und sein Lebensraum war dadurch massiv eingeschränkt. Ich bin unserem lebendigen Gott sehr dankbar, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem wir ohne staatlich verordnete Einschränkungen unseren Glauben leben können. In meiner Jugend, also ich spreche von den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrtausends, also in meiner Jugend habe ich sehr viele Predigten über Endzeit gehört. Also über die Zeit, wenn Jesus wiederkommen und sein Reich aufrichten wird. Und er hat in seinem Wort versprochen, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Aber über diese Herrlichkeit Gottes wurde weniger gesprochen, aber sehr viel über den Weg dahin mit Verfolgung und über die Mächte, die der Herrschaft des lebendigen Gottes massiv entgegentreten. So die Älteren wie ich unter uns, die kennen die Themen. Seine Zahl ist 666 oder man hat über Mahlzeichen gesprochen, das man erhält, damit man kaufen und verkaufen kann. Und das waren Themen, die meine Jugend in vielen Predigten geprägt haben. Die Angst vor Verfolgung und die damit verbundenen Leiden hat meine hypersensible kindliche Seele bestimmt. Ich kann mich heute noch an Inhalte von Albträumen erinnern, die mich fast ein Jahrzehnt meines jungen Christenlebens bis zum Mitte meines Studiums in mancher Nacht gequält haben. Es war im Juli 1977, in den Sommersemesterferien meines Theologiestudiums. Ich war nach einer Mantel-OP einige Tage arbeitsunfähig und in dieser Zeit habe ich dann den ersten Korintherbrief gelesen. Und dort habe ich gelesen, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Bei Luther heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Ich erinnere mich noch wie heute an den Morgen, als ich das gelesen habe. Die Zusage der Kraft Gottes hat mein Christsein total erneuert. Der Gott, der mich liebt, der seinen Sohn für mich sterben lässt, wie viel mehr wird er auch durch alle Schwierigkeiten meines Alltags tragen? Diese Erkenntnis hat mein Leben radikal verändert. Von diesem Tage an habe ich bis heute keine Albträume mehr. Ich kann nicht so frei wie Jakobus und Johannes sagen, ja, Herr, das kann ich, als Jesus zu ihnen sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und sie sprachen, ja, das können wir. Ich kann heute sagen, und das ist meine Gewissheit, die mein Leben trägt und bestimmt, mein Herr wird mich hindurchtragen. Er wird mich zum Ziel bringen und das gibt mir Kraft und das ist mein Trost in meinem Alltag. Welch eine Revolution! Wenn Jesus sagt, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Dann möchte man sagen, Herr, woher wusstest du vor 2000 Jahren, dass es heute bei uns auch so ist? Die einen setzen ihre zweifelhaften politischen, ideologischen Ziele mit aller Macht durch, die anderen die wirtschaftlichen. Es ist so schwer, manches ertragen zu müssen, und da ist es egal, ob ich politisch rechts oder links stehe. Es geht um Macht. Es geht um Recht haben wollen. Und bei der Frage der beiden nach der Platzgarantie zur Rechten oder Linken mag es ja sein, dass sie die besondere Nähe Jesu suchen. Aber vielleicht geht es auch bei den beiden um Macht und Einflussnahme. Die Anweisung Jesu, wie seine Jünger Macht ausüben sollen, finde ich ungewöhnlich. Und sie kommt meines Erachtens einer Revolution gleich. Bei der Frau Google steht zur Revolution: Revolution ist ein auf radikale Veränderung der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse ausgerichteter, oft gewaltsamer Umsturz. Das Ziel des Umsturzes bei Jesus lautet: Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Also, wir sollen einander Diakone und Sklaven im Umgang miteinander sein. Der Grieche Für ihn ist die persönliche Freiheit das Wesentliche. Unabhängig von anderen über sich selbst zu verfügen, zu leben, wie man will, das ist das Wesen eines freien Menschen. Der Doulos, also Sklave, dagegen gehört von Natur nicht sich, sondern einem anderen. Und damit ist jede menschliche Autonomie, also Freiheit, Selbstständigkeit beseitigt und ein fremder Wille ist dem eigenen übergeordnet. Der Grieche hat für den Stand der Sklaven nur Ablehnung und Verachtung übrig. Und der Diakon, dieser Mensch übt freiwillig oder als Sklave eine Tätigkeit aus, die ausschließlich einer Person zugutekommt, welcher der Dienst gilt. Und Jesus sagt, meine Jünger nennen als oberstes Ziel ihres Lebens Sklave und Diener. Ihre Fürsorge ist auf den Nächsten, den Ehepartner, das Kind, die Eltern, den Mitbruder, die Mitschwester in der Gemeinde gerichtet. Ich möchte Sklave und Diener mit folgendem Vers aus Philipper 2, Vers 3 beschreiben. Tut nichts als Eigennutz oder um eigener Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Man kann sicher die Frage stellen, wenn man diesen Vers liest, bin ich dann nicht immer der Depp, wenn ich so lebe? Werde ich nicht hoffnungslos ausgenutzt, wenn ich der anderen Sklave oder Diener werde? Wenn ich immer den anderen höher achte als mich selbst? Nein. So möchte ich eigentlich nicht leben. Ich möchte selbstbestimmt leben. Meine Mutter hat mich gelehrt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Jesus, er lehrt uns in Matthäus 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und Paulus sagt, wie ich gerade gelesen habe, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Eine kleine Geschichte dazu, die habe ich das erste Mal erzählt, 1978, als ich einen Säuglingspflegekurs gemacht habe. Die Dame, die den geleitet hat, war nicht sehr erbaut über diese Geschichte, aber ich erzähle sie Ihnen jetzt trotzdem. Also diese Geschichte oder der Witz. Eine Frau wurde schwanger. Sie will eine gute Mutter mit einem wohlgeratenen Kind werden und sie liest darum jeden Tag ihrem Mann Erziehungsbücher vor. Also so Knicke und Benimm dich und Sie kennen sicher solche Bücher, die es da gibt. Der Tag der Geburt wird deutlich überschritten. Schließlich raten die Ärzte zum Kaiserschnitt und dann erleben sie folgendes Schauspiel. Es sind Zwillinge und der eine Zwilling sagt zum anderen, bitte nach ihnen. Die Reaktion meiner Frau, als sie an dieser Stelle die Predigt gelesen hat, wenn wir so leben würden, dann gibt es nur noch Stillstand. Aber was lehrt uns dieser Witz? Jeder der Zwillinge hat sich die guten Ratschläge zu Herzen genommen, die er da von seiner Mutter gehört hat. Wenn ich den anderen höher achte als mich selbst und mein Gegenüber dasselbe tut, dann wird diese Einbahnstraße zu einer großzügigen Autobahn. Also wenn Mann und Frau beschließen, einander Diener und Sklave zu werden, wird keiner zu kurz kommen. Wenn Schwestern und Brüder in einer Gemeinde beschließen, Diener und Sklave zu werden, wird ebenfalls keiner zu kurz kommen. Meine Frau, sie hat gesagt, wenn ich das sage, wird sie rufen, nicht. Also meine Frau liebt es, wenn ich Geschichten unserer Ehe erzähle. Ich habe in Tagen unserer jungen Ehe, es war in Saarbrücken, manchen heftigen Streit mit meiner Frau gehabt. Wenn ich zum Beispiel für ein oder zwei Tage zu meiner Mutter in die Rhön gefahren bin oder wenn ich meine Mutter in einer Nacht zu meinem Bruder in den Bayerischen Wald gebracht habe und am anderen Morgen dann wieder im Büro saß. Meiner Frau hat das nicht gefallen. Und ich habe von ihr erwartet, dass sie es gut heißt und mich dafür lobt, dass ich mich so um meine Mutter kümmere. Sie hat aber gesehen, dass ich fast jeden Abend bis Mitternacht im Büro sitze oder am freien Tag zu einer Sitzung unterwegs bin. Wir haben uns deswegen oft heftig gestritten. Und irgendwann sind wir dann zu dieser Regelung gekommen. Wir haben und haben das einander eingeübt, die Position des anderen zu respektieren. Ich habe beschlossen, meiner Frau Recht zu geben. Und ich habe meine Frau gebeten, dass sie beschließt, dass ich Recht habe. Wir haben daran geübt und gelernt. Ich muss sagen, unser Eheleben hat sich dadurch wesentlich harmonisiert. Und gut, wir sind jetzt noch 45 Jahre zusammen. Diener und Sklave für den anderen zu werden. Diese Revolution möchte Jesus in unserem Leben starten. Welch ein Herr! Jesus lenkt nun den Blick seiner Jünger auf sich. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Menschensohn ist ein Begriff, aus dem AT und der Prophet Daniel, er gebraucht diesen Begriff öfter. Der Menschensohn, er ist ein Begriff für den Messias, für den von Gott versprochenen Retter und Richter der Welt. Und Jesus nimmt für sich in Anspruch, der von Gott bevollmächtigte Herr der Welt zu sein. Er ist der, der im Namen Gottes spricht und handelt. Er ist der, dem der Vater alles in seine Hände gegeben hat. Wie beschreibt nun Jesus seine Art zu herrschen? Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Den Begriff Lösegeld kennen wir heute vor allem im Zusammenhang mit Entführung und Geiselnahme. Wenn die Frau Google recht hat, dann war der 7-jährige Joachim Görner 1958 mit 15.000 D-Mark Lösegeldforderung das erste Opfer der Bundesrepublik einer Entführung. Und Jan Philipps Reetzma wurde 1996 mit 30 Millionen die wohl höchste Lösegeldforderung gestellt. Und er wurde nach 33 Tagen Gefangenschaft in einem Keller und einer Zahlung dieses Betrages freigelassen. Für unsere Freilassung zahlt der Sohn Gottes mit seinem Leben. Freilassung wovon? In Römer 6, 33 schreibt Paulus, warum für dich, für mich Lösegeld fällig wird. Paulus, er sagt dort, denn der Sünde Lohn ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus sieht uns als Gefangene in der Macht unserer eigenen Sünde, sieht uns als Gefangene in der Schuld. Und hieraus gibt es keine menschliche Kraft, die uns befreien könnte. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dafür zahlt Gott für uns das Lösegeld mit dem Leben seines Sohnes, damit wir leben und frei werden. Amen.